Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag, einen schönen guten Abend und willkommen bei den Two Cray Nights. Heute mit den Kapiteln 7 und 8 des Romans Der Flug der Eisenstein von James Swallow. Mein Name ist Kai und ich freue mich, wie jede Woche Thomas an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Guten Abend, Thomas.
Guten Abend, Kai.
Wie geht es dir? So viel Vorgespräch hatten wir jetzt ja noch nicht.
Ich würde gern irgendwas Neues erzählen, aber ich glaube, in den letzten Wochen erzähle ich immer das Gleiche. Wobei jetzt ja tatsächlich, das hat man auch im Vorgespräch, so ein gewisser Maldruck dazu kommt, der normalerweise nicht da ist, weil ja. Wir ja am Sonntag das erste Turnier besuchen werden, ne?
Ja, nee, also ich hab noch 2 Einheiten noch zu bemalen. Bei dir ist ja auch noch ein bisschen was, aber ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Also, wie gesagt, hab ja jetzt eigentlich nur noch den Freitag und den Samstag, um es fertig zu kriegen. Noch bin ich guter Dinge. Wir sehen mal. Vielleicht werden es auch nur noch 2, 3 Layer und die Details mache ich dann irgendwie im Nachgang. Bin mal gespannt, wie es wird. Bin so ein bisschen aufgeregt.
Ja. Ja, immerhin. Wir spielen nicht gegen ganz viele junge Leute, die das alles aus dem FF können, sondern wir sind im Mittelfeld altersmäßig. Das hat mich warum auch immer beruhigt.
Am Ende aber ich bin des gespannt. Mittelfelds.
Ja.
Es ist nur einer dabei, der älter ist.
Genau, aber die anderen sind auch nicht viel jünger.
Das ist richtig, ja. Aber ich wollte gerade sagen, dass du gesagt hast, es sind nicht so viele Junge, die das im FF können. Nee, aber es sind ganz viele Alte dabei, die das wahrscheinlich aus dem FF können und schon so ein paar Editionen lang spielen. Das macht mir viel mehr Sorgen. Also wenn nur ein paar Junge wären, die es noch nicht so gut können oder gerade erst angefangen haben, wäre mir das eher lieb. Aber so sieht's nicht aus.
Wir lassen uns einfach überraschen.
Es geht ja erstmal darum, um Erfahrung zu sammeln.
Genau.
Das ist ja
genau.
Erstmal das Primärziel und dann gucken wir mal, ob wir irgendwann auf einem GW-Turnier vielleicht irgendwann mal noch antreten und ein bisschen Erfahrung gesammelt haben.
Erfahrung sammeln und herausfinden, ob es Spaß macht, weil es ja schon ein anderes Spielen ist, aber ich kenne es von Fantasy, da hat es Spaß gemacht.
Es ist halt eher Spielen mit Druck, kommt halt so ein bisschen auf den Gegner an, aber so dieser Zeitdruck, der dir auch da am Nacken sitzt. Ich meine, wir schaffen es halt nicht wir haben es noch nie geschafft, ein Spiel in 3 Stunden über 5 Runden zu bringen. Noch nie.
Noch nie, das ist korrekt. Vielleicht muss man das aber auch gar nicht, das werden wir dann rausfinden.
Also ich werde meinen ersten Kontrahenten dahingehend fragen und also werde mir auch sagen, wenn er das schon ein paar Mal gemacht hat, dass er vielleicht noch irgendwie ein paar Tipps geben kann, wie es halt schneller geht.
Ja.
Weil er profitiert ja auch selbst davon.
Genau.
Und ja, vielleicht werde ich auch die Form meiner Liste an der Stelle irgendwie nochmal anpassen und von den Karten vielleicht nochmal weggehen, weil ich ja mittlerweile einige der Werte ja auswendig kenne und nur noch das aufschreibe, was ich halt wirklich noch wissen muss, also was ich noch nachgucken muss.
Tatsächlich habe ich genau das als Tipp in YouTube gehört oder erzählt bekommen, dass du halt einfach wenigstens dafür sorgen solltest, dass du deine eigene Armee auswendig kennst, um da nicht noch Zeit zu verlieren.
Was aber auch nicht so ganz einfach ist.
Nee, zumal wir ja beide ein relativ neues Buch bekommen haben und sich durchaus ein paar Sachen geändert haben.
Richtig, aber das ist auch wahrscheinlich auch das, wenigstens das Argument, wo ich halt sagen kann, das ist halt gerade jetzt rausgekommen, ne? Also.
Stimmt,
guter Punkt, ja. Hat sich zwar nicht viel geändert, ne, aber es ist halt wirklich gerade erst rausgekommen. Ich habe es seit 2 Wochen da liegen.
Wir werden berichten.
Wir werden berichten, genau.
Einziges Ziel, nicht letzter werden.
Ja, das wäre ganz gut. Ja. Okay, gut. Dann lass uns anfangen. Und zwar mit Kapitel 7. Heute machen wir mal keinen Recap, weil es wahrscheinlich ja schon doch einiges zu erzählen ist heute. Und wir fangen heute mit dem Uli an. Der Uli landet mit seinen Death Guards als erstes auf Istvan 3 und der ist stolz wie Bolle. Das hat einen extrem faden Beigeschmack, wenn man weiß, warum die Truppen wirklich auf den Planeten geschickt werden. Nicht die Konformität des Horus Ziel, sondern die Teile der Armee loszuwerden, die nicht auf seiner Seite sind und seine Ziele unterstützen werden. Das wissen die Truppenteile aber nicht und wiegen sich in ihrer Gewohnheit, die Konformität zu verbreiten. Und auch der Uli hat daran keinen Zweifel.
Nee, natürlich nicht. Der landet da als Erster mit Tausenden von anderen und das auch noch so vor der Choralstadt, also quasi im Zentrum. Und sie dürfen den ersten Angriff führen, während auf der anderen Seite in der Ferne die Landungskapseln der anderen Legionen runtergehen, also World Eater, Zabras Champion, Sansophorus. Und einmal mehr sieht man jetzt, dass dem Willen des Imperators ja nichts im Weg steht. Da ist er ganz stolz drauf. Der Prahl hat sogar den Wald roden lassen und da Befestigungen irgendwie zu bauen, um die sie eigentlich herumgehen könnten, aber um zu demonstrieren, wie toll sie sind, gehen sie mitten durch.
Ja, die können ja nicht nur drum herum gehen, die könnten mit den Landungskapseln ja einfach dahinter landen.
Ja, genau das.
Ist aber schön, dass das hier erwähnt wird, ne? Weil die Landungskapseln einfach so aus dem Orbit fallen können, könnten die auch hinter der Befestigung landen. Und dass es halt dann nochmal extra erwähnt wird, dass sie das absichtlich machen, um dann halt zu zeigen, nee, ihr könnt uns gar nichts.
Und das sieht auch erstmal so aus, als würde es gut funktionieren. Es landet ja sogar in einem Dreadnought. Huron-Fall. Warum auch immer. Seltsamer Name, aber den hatten wir schon mal gelesen, oder?
Boah, ich habe ihn mir nicht gemerkt. Ich habe ihn auch diesmal nicht aufgeschrieben.
Okay. Sie landen vor der Verteidigungsanlage, wollen da durchgehen und die Feinde waren so schlau und haben sich so braun gefärbt wie der Matsch und denken, sie wären getarnt.
Was ihnen halt gegen die Infrarothelme halt nicht so wirklich viel bringt. Mhm. Man sieht sie halt trotzdem und dementsprechend sterben sie halt da, wo sie stehen. Sie laufen jetzt durch den Waffensturm durch und nur so wird das richtige Signal gesendet.
Ja, genau. Wobei am Ende des Abschnitts tatsächlich der Uli ein bisschen skeptisch wird, weil er die Truppgröße ein bisschen ungewöhnlich findet. Das wurde ja von Horus, das wissen wir auch schon vorher, ganz anders gewürfelt als sonst.
Genau, es ist nicht so ihr übliches Aufmarschgebaren, sagen wir mal, sondern es sind so vereinzelte kleine Trupps. Das wissen wir ja auch schon aus dem Buch vorher, dass Horus das halt ganz gezielt gemacht hat, um die Leute einfach loszuwerden. Also möglichst auch in einer Situation abzusetzen, in der sie sich vielleicht auch einfach nicht wohlfühlen.
Und sind wahrscheinlich auch nicht so effizient, wie sie es normalerweise wären, wenn sie von Leuten umgeben sind, die eventuell gar nicht in ihrem Trupp normalerweise dabei sind.
Dann gehen wir in den nächsten Abschnitt und dort treffen wir das erste Mal auf die Eisenstein. Und die wird als unauffälliges Schiff beschrieben, die nur 2 Kilometer lang ist.
Habe ich auch aufgeschrieben, ganz unauffällig, 2 Kilometer.
Ganz, ganz unauffällig. Und es ist eine Fregatte, der Voyen zeigt sich etwas enttäuscht, ob der Größe des Schiffs, ne? Aber dem Garo ist es vollkommen egal, der will überall seine Pflicht erfüllen. Ne? Dafür ist er da, dafür fliegt er dahin und der ahnt auch noch nichts, was da so auf ihn zukommt. Der Garo und der Krulgor werden dann vom Schiffsmeister empfangen. Und der übergibt ihnen dann das Schiff. Der Schiffsmeister ist so eine Art Kapitän. Ich habe den Namen erst später aufgeschrieben. Du hast ihn bestimmt jetzt schon, oder?
Barik Karja.
Genau.
Den kann ich ja noch aussprechen. Der nächste wird irgendwie schwieriger, finde ich.
Die erste Offizierin? Die habe ich irgendwie als Rachel oder so irgendwie.
Genau, es wird halt R-A-C-E-L. Also wir können gerne Rachel dazu sagen, ja.
Ja, sagen wir mal Rachel. Die haben einfach nur das H vergessen, passt schon. Mhm. Genau, die Rachel ist noch da. Das ist die erste Offizierin. Und der Schiffsmeister übergibt jetzt Garo und Krulgor das Schiff oder hat es zumindest vor. Und das ist nun unter dem Befehl der beiden steht. Ne? Der Captain ist jetzt nicht so wirklich begeistert davon. Mhm. Aber Garo will den Befehl sowieso erstmal noch nicht haben. Ne? Und dann landet noch ein Stormbird an Bord der Eisenstein. Da kommen aber keine Krieger raus. Und was der genau transportiert, wissen sie nicht. Aber der Krulgor will das prüfen lassen. Da habe ich auch schon gedacht, so Nachtigall, ich höre der Trapsen.
Ja, der ist ja sonst immer so besonnen und vorsichtig.
Ja, genau. Und der Garo und die Männer aus seinem Trupp haben halt kein Vertrauen in Krulgor. Aber sie können ihm auch nicht verbieten, auf dem Schiff herumzuschleichen, wie sie es ausdrücken. Und ich nehme mal an der Stelle dachte ich mir schon, dass Krulgor die Gelegenheit vielleicht nutzen will, um die an Bord befindliche Loge ausfindig zu machen. Das war es nicht, was er vorhat.
Genau.
Aber ich dachte mal, dass er das vielleicht vorhat an der Stelle.
Ja, okay. Denkst du, auf dem Schiff ist auch eine Loge, obwohl es so klein
Überall
ist?
Überall gibt es Logen. überall.
Nee. Also tatsächlich hatte ich als erstes genau die Idee, was es auch wirklich ist. Es kam mir nur so unwirklich vor, weil wir später oder besser gesagt in den Büchern vorher gar nicht davon lesen, dass die Eisenstange mit dabei war.
Naja gut, sie war ja schon dabei, sie war ja schon im Orbit.
Ja, ich meine aber nicht an dem beteiligt, was man mit dem macht, was da in dem Thunderhawk drin ist.
Ja klar, aber das ist jetzt ungefähr zeitgleich passiert. Dann wir dachten halt, bei den Geschehnissen, sie wäre vielleicht schon weg, ne? Aber als es passiert genau. ist, aber sie war halt, also sie ist ja noch ist sie ja da, aber es hat, ist ja auch noch nicht losgegangen.
Das stimmt, ja.
Der Garo weiß nicht, was er von der Situation halten soll und ist sogar so ein bisschen überfordert damit. Er kennt alles so eher schwarz und weiß, Freund und Feind, aber er weiß nicht, wie er mit Misstrauen umgehen soll. Das kann er nicht einsortieren, das kriegt er nicht auf die Kette.
Ja, das passt ja nicht so ganz in sein Weltbild, weil es sind ja immer noch beides Death Guard, auch wenn Kolgorn Arsch ist. Also, ich glaube, das will er einfach nicht in seinem Kopf, dass da jetzt der eine der Böse ist und der andere der Gute.
Ja. Aber im nächsten Satz springe ich schon wieder auf Istvan 3 runter.
Okay, dann ergänze ich noch, dass er weggeht, weil er kann sich ja nicht die Blöße geben, Krüger jetzt zu beobachten. Aber er kann Caleb die Blöße geben und gibt ihm dann den Auftrag, das zu tun. Er soll sich halt unter die Leute mischen und der Besatzung der Eisensteinfelder zumindest mal für die anderen nicht ganz so krass auf. Er soll halt beobachten, was die Mannschaft tut und was da ausgeladen wird. Und der macht das natürlich sehr gerne für den der Imperator ja was bestimmt hat in seinen Augen.
Also eigentlich ist Garo Jesus.
Stimmt, ja.
Also in Calebs Augen.
Ja, genau. Und dann bin ich auch auf Istvan 3 wieder. Es kommt ein Melder zugelaufen auf den Uli, der erzählt, dass ihr Weg gerade in so einen Engpass gerät und da steht ein Bunker drin und der ist mit einem Vierlingsgeschütz bestückt und da kommen sie irgendwie nicht durch mit ihren Boltern. Fragt halt, ob sie da rumgehen sollen. Und die Antwort von Uli ist ziemlich eindeutig.
Ja klar.
Da gehen wir durch, ne?
Ja, der Uli sortiert danach erstmal seine Truppen neu. So, die Plasmawaffen nach vorne und die Flamer nach vorne. Mhm. Und ich hab's eher abgekürzt und hab da schon im ersten Satz stehen, der Uli knackt den Bunker. Ja?
Mhm.
Da drin wird dann noch alles verkohlt und Uli selber hat auch einen Flamer in der Hand und brutzelt da drin mal schön alles weg. Und als sie den Bunker dann gesäubert haben oder gerade am Säubern sind, stürzt die Sire aus dem Orbit. So ein amüsantes Bild an der Stelle, wie beschrieben wird.
Ja,
als der Titan in seiner Kapsel auf der Oberfläche einschlägt, machen alle Astartes so einen kleinen Hüpfer wegen der Stoßwelle des Aufschlags. So hüpf.
Ich will gar nicht wissen, was mit den Istvanern passiert ist in dem Moment.
Und der Uli befiehlt dann der Death Guard, die Gräben und Bunker zu säubern. Und hier haben wir dann nun den Blickwinkel der Legionäre im Geschehen, das wir schon kennen, aber aus dem Inneren der DSIRE. Also DSIRE stopft da auch dann jetzt über diese Bunker und über die Gräben hinweg. Und den Blickwinkel kennen wir halt als der... Ach gut, ich hab den Namen schon vergessen.
Ja, Kassar und...
Ah, Titus Kassar und Auken. Ja,
genau. Jonah Auken, genau.
Jonah Auken, ja. Also der Titus Kassar und der Jonah Auken mit Prinzeps, Turnhand. Mhm,
genau.
Da noch guter Dinge und in trauter Einigkeit mit der DSIRE über die Gräben hinwegstampfen.
Ich hatte mir das damals so vorgestellt, dass sie da rumlaufen und in den Gräben wuseln die Death Guard wie so Ameisen rum. Und jetzt sehen wir es halt aus der anderen Perspektive. Die wahrscheinlich fühlen die sich auch wirklich wie Ameisen im Moment.
Da frage ich mich dann, wie es den Istvan angeht.
Was ist denn kleiner als eine Ameise? Flöhe. Nee, die können springen. Und sind ziemlich stabil, außer man hat Wasser drauf. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, also der Uli hätte gerne jetzt Kontakt zu dem Prinzeps aufgenommen und sagt das dem Melder. Der sagt aber nur zurück, nee, das geht irgendwie nicht. Aber nicht, weil das Vox gestört ist, sondern weil der Kanal, über den er das tun sollte, einfach tot ist. Genau wie der Kanal zu den Schiffen.
Also selektiv Kanäle abgeschaltet.
Was einen schon stutzig machen sollte, aber Uli ist anscheinend nicht stutzig an der Stelle.
Nö, vielleicht ist da gerade Wartungsfenster.
Der Nick nämlich nur sagt, okay, machen wir weiter.
Hat er ja recht, was soll er sonst machen jetzt? Kann er nichts dran ändern.
Nee, natürlich nicht, aber... die sind immer so perfekt in allem, was sie tun oder denken sie wär's. Und dann passiert sowas, das ist schon irgendwie seltsam.
Ja,
sollte richtig. Man meinen.
Dann befinden wir uns wieder auf der Brücke der Eisenstein, die gerade vom Schiffsmeister Karja und Garo mit seinen Kriegern betreten wird. Der Garo will das Kommando aber erstmal gar nicht haben, das habe ich eben schon mal erwähnt. Und er schaut sich um und erkennt ein wunschgemäß karges ausgestattetes Schiff der Death Guard, blanke Rohre und Kabel ohne Verkleidung und Zierde. Das mögen die alle gerne.
Hier ist es wohl noch karger und noch dürftiger, als sie es gewohnt sind.
Na, ist ja noch besser. Das Schiff ist so alt, wie Garo bereits Teil der Legio Astartes ist, also seit er halt von Terra auch weg ist. Mhm. Und der Zendek bemerkt, dass der Name Eisenstein einem alten irdischen Dialekt entstammt, nämlich dem Deutschen.
Ich musste kurz Pause machen, als ich das gelesen habe.
Wieso?
Naja, erstens Dialekt, weiß nicht, ist was anderes, finde ich, als eine Sprache. Aber okay, kann man sich so zurechtbiegen. Und dann einfach das Wort Deutsch, so falsch geschrieben, wie man es noch schreiben kann, um das Wort zu erfinden, das da steht.
Das ist richtig. Ich dachte mir halt nur wir sind ja erst da, bei 28.000 Jahren kann halt schon ein bisschen was verloren gehen, ne? Dann.
Okay, das stimmt auch.
Hat sich ja vielleicht in der Geschichte der Name Deutsch zu Deutsch geändert und ach, was weiß ich.
Das erklärt aber, warum die Eisenstein auch im Englischen Eisenstein heißt und nicht übersetzt ist.
Mhm. Ich würde nur ganz gerne wissen, ob sie da auch im Englischen Deutsch hingeschrieben haben oder.
Ah, stimmt. Das müssen wir herausfinden.
Es ist ein Schiff mit viel Geschichte und ihre Mission ist es, vom Planeten fliehende Schiffe aufzuhalten. Ja, das sollen sie jetzt hier machen. Es kommen plötzlich neue Befehle rein von Mortarion, dass die Eisenstein einen niedrigen Orbit einnehmen soll, was Garo schon ziemlich seltsam vorkommt, weil Typhon hat ja gesagt, sie sollen Schiffe abschießen. Und der einzige Grund, dem Garo einfällt, die Position einzunehmen, ist ein orbitales Bombardement. Da war er schon ziemlich nah dran an der Lösung.
Definitiv.
Und kann sich aber halt nicht vorstellen, dass das der Grund sein soll, weil das sind ja eigene Truppen auf der Oberfläche, ne? Das kann es nicht sein. Nein, nein, nein.
Auf keinen Fall.
Aber da er den Gedankengang ja schon hatte, ist es ja schon noch einfacher, jetzt nachzuvollziehen, warum er seine Entscheidung nachher trifft. Weil er das, was ihm Tabitz ja erzählt, ja dann schon quasi eher glaubt. Eher glauben kann.
Ja, genau. Die Szene kommt ja noch. Die wird auch sehr ausführlich beschrieben. Ich nehme an, du hast sie ähnlich kurz aufgeschrieben wie ich, aber die ist schon auch relativ emotional, ne?
Ja. Und dann gehe ich schon in den Frachtraum zurück zum Caleb.
Ja, ich schaue gerade, ob ich noch irgendwas aufgeschrieben habe. Eigentlich nicht, außer dass er feststellt, dass sie relativ nah im Orbit über Choralstadt sind. Und wenn es irgendwo keine Schiffe gibt, die sie abfangen müssen, dann dort. Also das bestätigt ihn nochmal in seinem Gefühl, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und der Decius, das habe ich auch noch aufgeschrieben, flüstert subvokal, damit es alle nicht hören, außer Garo, wie auch immer das geht, und sagt, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Und Garo bejaht das, sagt aber gleichzeitig, er weiß nur noch nicht was. Das heißt, auch der Decius hat irgendwie so ein Gespür anscheinend dafür.
Der Caleb ist auf einer für ihn heiligen Mission, denn Garo hat ihm ja befohlen, die Fracht der Stormbirds von eben zu verfolgen. Und das tut er dann auch und es ist halt das Werk des Imperators und er ist sein Diener. Und aus dem Stormbird wurden dann von Krulgors Männern das Ausladen von schweren Stahlbehältern überwacht. Und diese Behälter sind mit unbekannter Fracht befüllt, haben auch so gelbe Warnschilder drauf. Da muss man halt kein Hellseher sein, um hier schon zu wissen, dass das hier die Bomben sind. Für den Orbitalschlag. Und in den Kisten sind Glaskugeln drin mit einer zähen grünen Flüssigkeit. Und das hat mich doch schon sehr stark an The Rock mit Sean Connery und Nicolas Cage erinnert.
Den ich nie gesehen habe.
Nicht?
Nee.
Gibt's auch so grüne Kugeln, wo so ein Viruszeug drin ist.
Okay.
Und das ist fast gleich, nur dass die Kugeln hier ein bisschen größer sind. Aber das ist vielleicht sogar eine Hommage an den Film, denn auch dort bringen ehemalige Militärangehörigen Angehörige giftige grüne Kugeln mit, die sie auf die Bevölkerung schießen wollen.
Das ist ja ungefähr genau das Gleiche.
Es ist so ziemlich genau das Gleiche, ja.
Okay.
Während der Caleb das alles beobachtet, tritt er auf einen Ast, der laut knackt, und Krögers Männer bewegen sich dann, ihm nachzusehen. Er ist natürlich nicht auf den Ast getreten, aber er rennt einen Servitor um. Der fällt dann halt scheppernd zu Boden und der Caleb versteckt sich dann aber leider nicht besonders gut, da er dort, wo er sich versteckt, in der Falle sitzt und fürchtet, dort umgebracht zu werden.
Er ist zwar so ein bisschen im Dunkeln geschützt, aber er sitzt leider in einer Sackgasse. Und der ganzen Narren nachgehen soll, ist der Murkür, mit dem hat er ja schon mal Stress gehabt. Der geht Richtung Servitor, schaut sich den Servitor aber gar nicht erst an, sondern biegt dann quasi direkt Richtung Caleb ab, der eigentlich seine Stunde schon geschlagen sehen hat. Und plötzlich wird er dann in die Luft gezogen. Stelle ich mir auch irgendwie seltsam vor. Aber ja.
Der Voyen ist irgendwie über ihm. Ich habe nicht ganz verstanden, wo er da ist, dass er irgendwie da runtergreifen kann, um den Caleb hochzuheben, sodass der Mokür ihn dann nicht entdeckt.
Genau. Das habe ich nicht verstanden. Aber er ist halt einfach blitzschnell.
Aber er wird halt nicht entdeckt. Der Voyen ist auch misstrauisch Gröger gegenüber und will sich auch ansehen, was da los ist. Der Voyen bestätigt es auch, dass es sich hier um die Virusbomben handelt, die wir schon kennen, und kann nicht glauben, dass diese zum Einsatz kommen sollen. Voyen wird quasi auch von Grauen erfasst und weist Caleb an, so schnell er kann, zu Garo zu rennen und ihm das zu berichten.
Und das macht er auch, weil wenn schon ein Astartes Angst hat, dann muss es wohl wirklich schlimm sein. Ja, also der Voyen hat ja gelernt, was das ist in seiner Ausbildung. Weiß auch genau, was das macht, ne? Deshalb weiß er, was für eine Gefahr das ist. Ich habe noch aufgeschrieben, dass diese Kugeln 1 Meter Durchmesser haben. Also die sind jetzt nicht so klein, wie ich am Anfang gedacht habe. Ich frage mich nur, wie sie die in Kisten gepackt und dann transportiert haben. Weil das ist ja quasi 1 Meter mal 1 Meter.
Naja, Kiste auf, Kugel rein, Kiste zu.
Ja. Haben sie in dem Stormbird dann 4 Kisten, oder?
Na gut, 1 Meter Durchmesser, so ein Stormbird ist schon ziemlich groß.
Okay.
Ich meine, das sind auch, glaube ich, so, also ich habe das eher verstanden, dass das so große Stahlkisten sind, die man auch rollen muss, die man nicht tragen kann.
Ach so, das sind
wahrscheinlich
Kisten
mehrere von den Dingern drin.
Ja, okay.
Und die nehmen ja die Kugeln nur da raus, um jetzt die Bombenschächte damit zu bestücken, wenn ich das richtig verstanden habe. Beziehungsweise die Bomben zu bestücken.
Genau, weil sie sind ja irgendwie am Ende des Schiffs, wo die Waffenbatterien sind und tauschen da quasi die Munition gerade aus. Und Caleb nimmt ihr Bein in die Hand.
Nun erleben wir noch, was auf der Brücke der Eisenstein geschah, als Tarwitz mit dem Landungsschiff geflohen ist und verfolgt wurde. Mhm. Auf der Brücke der Eisenstein wird die Flugbahn von Tarwitz verfolgt und sie sehen auch, dass der von Abfangjägern also langsam eingeholt wird. Und gehen dann aber auch selbst auch auf Abfangkurs. Die haben einen Befehl erhalten vom Typhon, dass das Schiff ein Abtrünniger ist und abgeschossen werden soll. Und sind aber alle entsetzt. Also können nicht fassen, dass da ein anderer Legionsbruder abgeschossen werden soll. Bevor geschossen wird, befiehlt Garo, einen Kanal zu dem Fluchtschiff zu öffnen. Als er selbst und alle anderen auf der Brücke Tarwitz Stimme erkennen, wird ihr Entsetzen und ihr Unglauben noch größer und die Galaxis muss verrückt geworden sein, denkt sich der Sendek.
Genau, denkt er sich, bevor er dann merkt, dass alle drauf reagieren, und dann stellt er fest, er hat es sehr laut gedacht. Ja, bis dahin ist er noch ganz sympathisch, der hat ja auch, wie wir uns erinnern, in dem Kapitel vorher eine ein bisschen größere Rolle gehabt. Ich finde es jetzt in dem, was danach kommt, Kapitel 8, was übrigens schon Teil 2 des Buches ist, finde ich ihn zunehmend ein bisschen anstrengender erstmal.
Findest du? Ich habe den fast gar nicht wahrgenommen.
Ja, kommen wir dann dazu, wenn wir es gleich erzählen. Dann kann ich dich darauf hinweisen, was mich so gestört hat.
Das Kapitel 8 geht ja direkt weiter, also im Gehirn vom Sendek.
Nee, Moment, der es gesagt hat, war Decius. Aber gut, dass es dir genauso geht wie mir, weil ich habe in den beiden Kapiteln ständig den Namen durcheinander geworfen. Mal wieder.
Ja, aber dass die Galaxis muss verrückt geworden sein, hat ja der Sendek gesagt. Gedacht gesagt. Ich habe extra nochmal nachgeguckt.
Warum habe ich dann den Decius aufgeschrieben?
Weil es geht ja direkt in Sendeks Kopf weiter. Und er kann immer noch nicht fassen, welche Befehle er da gerade gehört hat. Fragt sich, ob er nach Tardis abtrünnig werden kann oder ob das hier nur ein Test ist, um die Besatzung zu prüfen. Kann ja auch sein. Ja, mal genau. Gucken, wie er reagiert.
Kleine Übung, schießen wir tot oder nicht.
Und jetzt erzählt der Tarwitz dem Garro, dass sie verraten wurden. Er erzählt von den Bomben und dass alle auf Istvan III sterben werden. Und dennoch steht Eidolons Befehl halt, den Sol Tarwitz auch zu abzuschießen. Ja. Geht es momentan alles so ein bisschen konträr da auf der Brücke.
Genau, es ist ein großes Durcheinander und es ist nicht jeder der Meinung, die Garro hat, auch wenn er sie erstmal gar nicht kundtut, sondern die einen sind eher so, der Befehl von Eidolon ist da, den musst du ausführen. Übrigens, Decius ist einer von denen, deshalb nervt er mich so an der Stelle. Aber er ist halt noch ganz jung, vielleicht ist das noch Teil der Ausbildung, wo er noch ein bisschen zu viel abbekommen hat. Während ausgerechnet der Sendek, der ja Loken 2 ist für mich, sagt, naja, ich vertraue da Garro, der wird schon wissen, was er tut. Das ist ein bisschen widersprüchlich gewesen, aber egal.
Aber jetzt macht der Autor ja was mir ziemlich gut gefallen hat. Denn obwohl wir den Ausgang von der Situation ja schon kennen, geschieht das Folgendes. Der Garro scheucht alle von den Kontrollen dieser Kurzreichweitengeschütze weg und lässt das Schiff feuern, also die Eisenstein feuert, und ein Schiff explodiert unter diesem Feuer. Und dann werden wir Teil vom Gespräch von Decius und Sendek, die zum einen nicht fassen können, dass Garro der Aufrechte seinen Schwurbruder eiskalt umgebracht hat, bis sie feststellen, dass nicht Tarwitz abgeschossen wurde, sondern die Jäger, die ihm gefolgt sind. Und nun sind beide Zeuge geworden, wie ihr Vorgesetzter einen Befehl missachtet hat.
Ja.
Also wir wissen ja schon, wie es ausgegangen ist, aber trotzdem fand ich das spannend geschrieben. Also war cool.
Hat ja, Spaß gemacht. Und genau, war gut geschrieben und auch, dass Garro das quasi mit manueller Steuerung gemacht hat, weil er wollte niemand anderen dafür verantwortlich machen. Also war schon cool. Und genau da ist auch wieder diese Diskussion, wie du sagst, zwischen Decius, der sagt, das kann er doch nicht machen, er hat doch einen Befehl von Eidolon bekommen. Und der Sendek mal wieder, naja, der weiß schon, was er tut. So, ganz, ganz locker.
Sie wollen aber trotzdem erst sofort wissen, was los ist und gehen auch zu Garro hin, weil der sitzt ja in so einer Boxkabine drin. Also der hat sich die ganze Zeit weiter mit dem Tarwitz unterhalten, was die anderen nicht so wirklich mitgekriegt haben. Und also die haben weiterhin telefoniert und sie haben halt eine Abmachung getroffen, dass Garro nach Terra reisen soll, um dem Imperator zu berichten. Das steht jetzt zwar nicht hier im Buch, aber das wissen wir aus dem Buch
Wandhan. Genau, ja.
Und jetzt muss Garro die anderen und vor allem sich selbst erstmal davon überzeugen, dass das, was er getan hat, das Richtige war. Also hadert tatsächlich nach wie vor mit sich selbst und muss jetzt mal gucken, dass er die Leute irgendwie in die Spur kriegt.
Und dann kommt dann die eine Szene, weil von denen, die es unbedingt wissen wollen, was los ist, ist der Decius der Erste. Du merkst es, der Name wiederholt sich. Und der stürmt da jetzt rein und kriegt quasi nur noch mit, wie Garro auflegt beim Telefon. Und erzählt jetzt, ja, aber das ist doch nur Hörensagen, also das, was der Tarwitz da von sich gegeben hat. Und in dem Moment ist Garro aber plötzlich so sauer, dass er den am Kragen packt und ihn aus dem Gleichgewicht bringt und sagt, nur weil du den nicht kennst, heißt das überhaupt nichts. Ich kenne den. Dann steht er, du Welpe, sagt er.
Pass mal auf, du Jungspund.
Genau. Und er ist halt tausendmal ehrenhafter als dieser Eidolon, deshalb glaubt er ihn auf jeden Fall und nicht Eidolon.
Also Verrat kommt in seinem Wortschatz ja nicht vor, deshalb, ja. Aber muss ihn erstmal so langsam anfangen zu akzeptieren und vor allem, dass Horus das halt auch nicht hat alleine machen können. Da kriecht zu langsam in seinen Kopf.
Mhm.
Aber in dem Augenblick kommt ja jetzt auch der Caleb dann auf die Brücke und berichtet von den Bomben, die Krulgor gerade verlädt, was das Ganze ja dann nochmal auflöst und dem Garro so ein bisschen Arbeit abnimmt.
Das stimmt, genau. Und das, was du gerade so angedeutet hast, das zieht sich ab jetzt quasi durch das ganze Kapitel. Vorher hat er mal Vorahnungen gehabt, jetzt ist er zunehmend schlecht gelaunt. Ich meine, er hat auch gute Gründe dafür, aber das geht ihm alles schon ziemlich nah und trotzdem zieht das irgendwie durch. Ich habe noch aufgeschrieben, dass er den Maas mit 2a, das ist dieser Vox-Mensch, der eigentlich in der Alkove da sitzt, den quasi sagt, er soll lügen. Denn der soll ja der Andronius melden, dass in einer Explosion alle Schiffe zerstört wurden.
Genau.
Tja. Und dann läuft dann Caleb hinterher. Beziehungsweise der zeigt ihm den Weg und dann läuft eigentlich Caleb eher ihn hinterher, aber ist halt nur ein kleiner normaler Mensch, ne?
Das Rüstung-Kapitel geht bei mir jetzt relativ flott. Da ist bei mir, kommt bei mir jetzt nicht mehr viel.
Okay.
Mit Caleb und Zendek bei Voyen angekommen, berichtet Garro auch Voyen jetzt vom Verrat. Und dann konfrontiert Garro den Krulgor relativ flott und fordert ihn auf, sich zurückzuziehen. Das sieht der Krulgor ja mal gar nicht ein. Und macht sich dann auch über den Garro lustig, dass er ja ohnehin nicht hinkriegt, ihn umzubringen.
Genau.
Und nachdem der dann so ein bisschen gezögert hat, der Garro, fängt der Krulgor aber auch dann auch direkt an zu schießen. Der Kampf ist so ein bisschen ungleich, da Garro und seine Verbündeten hier in der Unterzahl sind. Aber hier auf dem Verladedeck zwischen diesen Sprengköpfen haben sie schon eine Chance, weil dann sind die Leute schon eher gezwungen, halt im Nahkampf zu kämpfen, beziehungsweise auch nur Nahkampfwaffen zu nutzen oder Pistolen.
Und da wünscht er sich dann auch den Decius herbei, der ja durchaus gerne im Nahkampf unterwegs ist mit seiner Energiefaust, die wir ja kennen. Ich habe noch aufgeschrieben, dass Kroger, wie du sagst, den Garro verhöhnt und ihm sogar die Kehle hinhält quasi und sagt, siehst du bist sogar geistig so verkrüppelt wie körperlich, weil du es nicht schaffst, mich umzubringen, obwohl er mir in Anführungszeichen die Chance dafür gibt. Ja, und dann geht das Gerangel los unter den Astartes, aber auch unter den Menschen. Das ist allerdings noch ungleicher.
So ein bisschen der Comic Relief, dass der Caleb jetzt von den Matrosen angegriffen wird, weil keiner von den Matrosen sich traut, einen Astartes anzugreifen. Aber der bekommt dann eine Pistole zu greifen, mit der er dann seine Angreifer umlegt. Und schafft es dann noch unter Gebeten, Krulgors Absicht zu vereiteln, den Garro zu erschießen, indem er dem Krulgor gegen die Boltpistole schießt.
Genau.
Damit schafft halt die Schussbahn von diesem Boltgeschoss zu verändern, dass der Garro nicht erschossen wird.
Das habe ich mir sehr toll vorgestellt, dass er da quasi mit so einer, genau, mit so einer Erbsenpistole sitzt und einfach so ein Klingen gegen die Waffe schießt.
Mit einer Zwille am besten noch.
Genau. Das Blöde ist, das wird auch so beschrieben, als es wird es quasi in der gleichen Sekunde passieren. In dem Moment, in dem Krulgor daneben schießt, zieht er sein Messer und wirft es Richtung Caleb und spießt ihn quasi damit auf und tackert ihn so ein bisschen an die Wand kurzzeitig. Also ist schon nochmal kurz erklärt, warum die Menschen auf Caleb gegangen sind und nicht gegen die Astartes.
Da hat quasi ein Kampfmesser in die Brust bekommen. Jetzt überlege ich mir so ein Astartes Kampfmesser gegen einen normalen menschlichen Brustkorb. Also
ja.
Dass der überhaupt noch atmen kann, ist ein Wunder.
Ja, dem geht es halt nicht so gut.
Nee.
Aber Garro auch nicht, weil der entwaffnet quasi zwei Astartes, die mit einem Energiehammer auf ihn zurennen und bemerkt dann, dass er von hinten irgendwie mit dem Messer bedroht wird und sticht so mit seinem Schwert unter seiner Armbeuge durch und tötet damit das erste Mal einen seiner Brüder. Das kann er nicht so gut mit seinem Gewissen vereinbaren. Aber was soll er sonst tun?
Kriegt aber schon ganz gut und ganz schnell auf die Kette, glaube ich. Es wird danach nicht mehr erwähnt.
Genau, es wird nicht mehr erwähnt.
Also erstmal nicht. Sind wir noch nicht fertig. Das Letzte, was der Caleb sieht, ist ein Leck in einem der Behälter mit dem Virus. Weil da ist das Boltgeschoss vom Krulgor leider eingeschlagen. Und der Caleb schafft es, nun noch einen Notschalter in Gang zu setzen, um Garro, den Voyen und den Zendek in Sicherheit zu bringen. Während die anderen, die halt hinter dem Schrott sind, in der Viruswolke sterben. Das wird noch so ein bisschen dargestellt, dass die dann noch so an die Wand pochen und dann wird das Pochen wird immer leiser und ja.
Genau, es gibt nur eine Ausnahme, das ist der Mokir, der wartet vor und hinter der Wand, also in Teile.
durch die Wand durch.
Genau.
Oder die Wand durch ihn. Der Garro befiehlt, das Deck jetzt zu säubern, indem es halt einem Unterdruck ausgesetzt wird, dass alles in den Weltraum rausgeblasen wird und nimmt dann seine Bestimmung auf, die ihm Caleb jetzt noch kurz vor seinem Ende erzählt hat. Denn Garro folgt ja einer Bestimmung. Das wusste Garro bis dahin auch noch nicht, aber okay.
Ja, also es wird an der Stelle auch beschrieben, dass er wohl jetzt wahrnimmt, dass das, was er da in seinem Halbtodzustand erlebt hat, tatsächlich Caleb war. Und wieder seinen Verstand scheint er zu akzeptieren, dass da irgendwas Besonderes dran ist.
Trotzdem gehe ich von meiner Theorie mit der Messer die noch nicht weg.
Nee,
mit der Theorie von der Kieler noch nicht weg.
Genau, gehe ich auch nicht. Also die hat da garantiert mitgespielt. Caleb war halt auch dran beteiligt, sagen wir es mal so.
Danach gehen sie wieder auf die Brücke und da verlangt jetzt der Harkur die Erklärung für das, was geschehen ist. Also da will einer nach dem anderen mal wissen, was Sache ist. Und der Garo überzeugt ihn und alle anderen und sich selbst davon, dass sie jetzt nach Terra müssen, um vom Verrat zu warnen und um Tavits Mission zu beenden. Aber kurz bevor sie aufbrechen, kommt noch eine Nachricht rein vom Typhon, die eigentlich an Krulgor gerichtet war, der dem Krulgor befiehlt, die Bomben scharf zu machen und an Bord alle Hindernisse zu beseitigen, also Garo umzubringen. Mhm. Und das kriegen alle anderen mit, ja, und damit hat er sie dann letztendlich auch auf seiner Seite. Und dann schwören sie alle noch einen Schwur des Augenblicks und dann geht's los.
Ja. Das Besondere an dem Schwur des Augenblicks ist halt, dass der Kaya und die Ward, die Rachel, auch mit dabei sind, obwohl sie normale Menschen sind. Aber die muss er auf seiner Seite haben, weil die quasi das Schiff steuern. Und was ich auch noch aufgeschrieben habe, die sind, ich bin nicht sicher, ob sie wirklich auf der Brücke oder auf dem Observatorium sind, weil das wird auch beschrieben. Auf jeden Fall sind sie abgeschottet vom Rest der Mannschaft. Also es ist quasi nur Garros Trupp dabei und die zwei Menschen halt. Und das wird auch erzählt von dem Kaya selbst. Er geht davon aus, also er ist auf jeden Fall dabei, aber er geht davon aus, dass ein Teil seiner Besatzung vielleicht eher zu Horus hält. Und Garo sagt dann dem, wer ist es? Andus. Hokur, genau. Dem sagt er, er soll halt die Männer zusammensuchen, die er braucht und sich darum kümmern. Mit allen Mitteln, die notwendig sind.
Ja, die anderen nehmen ja auch keine Rücksicht, ne? Von daher.
Genau, genau. Ist halt ungewöhnlich, aber ich glaube, noch ungewöhnlicher kann die Lage eigentlich gar nicht werden. Insofern Mittel zum Zweck.
Neben der Besatzung, die eventuell noch auf Seiten von Horus sein könnte, sind ja auch noch Reste von Krulgors Männern hier auf dem Schiff. Und die müssen ja auch noch weg.
Dann hält er so ganz episch sein Schwert hin, nach unten mit der Spitze. Und das müssen sie dann berühren, um den Schwur des Augenblicks zu leisten. Und ganz am Schluss fragt dann Decius, natürlich Decius, ja, ist ja toll, was du da so erzählt hast und wer ist denn unser Zeuge? Und dann sagt der Garo noch und guckt so ein bisschen in den Weltraum, na, der Imperator.
Mhm.
Also.
Ist das der nächste Gläubige?
Ja, vermutlich. Das ist halt, das ist so ein bisschen Hollywood-Cliffhanger-Ending, finde ich.
Aber an der Stelle entfernt er sich ja so ein bisschen von dem Charakter des Loken. Also, weil Loken war bis zum Schluss nicht gläubig.
Ja, Garo schon, genau. Der ist von weil, wahrscheinlich.
Ist ja nur eine Vermutung.
Ja, ich glaube schon. Also.
Aber das wird ja bedeuten, dass er jetzt nur gläubig wird, weil sein Huskral gläubig war.
Es ist halt die Frage, ob er jetzt wirklich gläubig ist oder ob er einfach nur Teile von dem, was er erlebt hat, so interpretiert. Weil Kelle betont ja immer wieder, der Imperator wacht über uns. Und es war ja definitiv so, dass er in seinem Halbtod irgendwie Kontakt hatte. Und das kann er nicht abstreiten. Aber ob er jetzt selbst sagt, der Imperator ist ein Gott, das ist vielleicht noch eine andere Sache. Okay. Eine Sache haben wir noch gar nicht genannt. Und zwar, er schwört sie ja ein, und zwar darauf, den Imperator zu informieren oder irgendwie die Nachricht zu überbringen, was los ist. Und fragt dann noch, ob sie es denn schaffen, mit der Eisenstein in das Solsystem zu kommen. Und der Kaya sagt, normalerweise würde ich jetzt ja sagen, aber im Moment ist das ein bisschen schwierig, weil ja die Warpstürme plötzlich stärker geworden sind. Da wissen wir ja auch inzwischen warum oder von vorher. Und das Ergebnis wäre halt, wenn sie da reinfliegen, sie landen irgendwo. Und das ist Garo genug. Irgendwo ist immer noch besser als da, wo sie jetzt sind. Genau. Aber das ist so ein bisschen Ankündigung, dass jetzt, ich meine, das Ganze heißt ja der Flug der Eisenstein, dass es vielleicht jetzt losgeht. Wir wissen, dass es noch nicht direkt losgehen kann, weil es fehlen noch ein paar Passagiere, aber ich glaube, wir sind kurz davor.
Ja, das geht jetzt schnell. Ja, spannend. Kapitel 8 habe ich förmlich verschlungen. Das hat Spaß gemacht zu lesen. Das war ganz cool.
Wenn wir es jetzt erzählen können, dann müssen wir es nicht so ausführlich beschreiben, wie es geschrieben ist. Aber es ist gut geschrieben. Es ist eigentlich sogar ein bisschen besser beschrieben als die Schlachten vorher, weil, wie du sagst, es macht irgendwie Spaß, das zu lesen. Vorher fand ich das.
Weil er einfach näher an den Charakteren dran ist.
Genau, genau.
Er hat ja immer, ist ja immer aus der Sicht des Charakters. Er macht ja nie Schlachtgeschehen. Er macht ja immer nur alles aus der Sicht des Charakters. Und das ist halt das, was es halt spannend hält.
Das ist korrekt, ja.
Gut, hast du noch etwas zu ergänzen?
Ich kann das Ganze zeitlich immer noch nicht so richtig einordnen. Ich war auch verwirrt, als Tarwitz angekommen ist, hatte Tarwitz schon verdrängt und dachte, die Kieler kämen jetzt schon. Aber das ist ja alles viel später.
Das ist gar nicht so viel später. Ich bin, die Bomben fallen jetzt als nächstes.
Genau.
Ich bin, wir hatten jetzt die Szene mit der DSI-Re, die an den Gräben vorbeistapft. Und kurz danach haben die ja schon angefangen, die Schotten dicht zu machen. Und dann ist es als nächstes fallen die Bomben. Und wenn die Bomben gefallen sind, entzündet Horus den Feuersturm. Und dann ist ja die Versammlung der Memoratoren, die ja dann alle bis auf die Betreffenden, die wir schon erwähnt haben, ja umgebracht werden. Und die fliehen ja dann schon mit dem Gruß vom Schiff. Also das dauert jetzt alles nicht mehr lang.
Mhm. Stehen also gut die Chancen, dass wir das in Kapitel 8 lesen. 9, 8. Also in Kapitel 9, ja.
Ich habe noch nicht vorgelesen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht.
Ich auch nicht, nee.
Na gut, dann freue ich mich schon drauf, wie es weitergeht. Denn ab jetzt ist jede weitere Handlung in der Eisenstein neu für uns. Also bis auf das, was jetzt von außen noch kommt mit den neuen Passagieren. Aber alles, was jetzt innerhalb passiert, wissen wir nicht. Haben wir nie was davon gehört. Weil unser letzter Kontakt mit der Eisenstein war wirklich der mit dem Saul Tarwitz. Und der mit der Kieler war ja nur der eine Funkspruch.
Genau.
Ja, und ja, deshalb harren wir die Dinge, die da kommen. Das war's dann auch für heute und wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit den Kapiteln 9 und 10. Lasst es euch gut gehen und bis dahin, gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Kai.